die Presse.
Das ging jetzt schnell und sogar schneller, als viele gedacht hatten. Nach etwas mehr als 2 Verhandlungstagen präsentierte das neue Koalitionsduo FPÖ und ÖVP am Montagvormittag in einer Pressekonferenz einen EU-kompatiblen Budgetpfad. Wobei beide Seiten betont haben, es konnte nur so schnell gehen, weil ja bereits Vorarbeit geleistet wurde. Gemeint ist die wochenlange Verhandlerei für eine Dreierkoalition, die schlussendlich geplatzt ist. Somit waren aber zumindest bereits alle Zahlen und wohl auch erste Sparideen schon vorgelegen. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Wir sind zurück aus einer kurzen Winterpause. Mein Name ist Anna Wallner und ich schalte jetzt gleich nach Brüssel zu unserem Korrespondenten Oliver Grimm. Wir beide reden darüber, wie man in der EU-Hauptstadt die neuen politischen Entwicklungen in Österreich sieht, was Alexander Schallenberg, der Übergangskanzler, heute in Brüssel gemacht hat und wie es mit dem Budgetdefizit Österreichs weitergehen könnte. Oliver, lass uns einmal vielleicht damit beginnen. Wie hat man denn in Brüssel diese 180-Grad-Wende der ÖVP vergangene Woche aufgenommen?
Mit großer Überraschung.
Und wie hat sich die geäußert?
Die ausländischen Kollegen unter den Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, aber auch Menschen, die in den europäischen Institutionen arbeiten oder auch ganz normale Belgier, die man trifft und die nach den Weihnachtsferien vielleicht doch seelisch wieder so bereit sind, mit internationaler Politik sich zu befassen, die haben sich gefragt, wie das möglich ist. Denn die Wahrnehmung war ja doch eher, dass sich die FPÖ ziemlich desavouiert hat im Rahmen der letzten türkis-blauen Koalitionsregierung.
Es hat ja überhaupt Österreich, würde ich mal sagen, EU und Brüssel, die Brüsseler Institutionen aus dem Weihnachtsjahresendschlaf geweckt, oder? Mit dieser Änderung am 5. Jänner.
Ja, wobei vielerorts noch es schwierig war, den Leuten zu erklären, was da eigentlich los ist, weil man ja selber auch fast so ein bisschen ein kognitives Peitschenschlag-Syndrom hat. Also an einem Tag verhandeln noch die ÖVP, die SPÖ und die Neos über eine Koalition, dann sind die Neos weg, dann verhandeln kurz mal die ÖVP und die SPÖ, dann sind die irgendwie weg und auf einmal geht es dann mit der FPÖ weiter.
Ja, und es geht jetzt, finde ich, auch in erstaunlichem Tempo weiter. Jetzt haben die blau-schwarzen Verhandler am Montagvormittag in Österreich einen ersten Budgetpfad für die kommenden 2 Jahre präsentiert. Diesen Plan, diesen Budgetpfad soll der aktuelle Finanzminister Gunther Mayer nun nach Brüssel zur EU-Kommission tragen. Was muss Österreich denn da jetzt eigentlich bis wann vorlegen? Weil das war ja ein ziemlicher Zeitdruck.
Ja, ich wäre eigentlich auch bis heute oder bis dieser Tag jetzt davon ausgegangen, dass es sich zeitlich nicht mehr machen lässt, rechtzeitig vor dem Treffen der EU-Finanzminister am 21. Jänner hier in Brüssel noch etwas an die Kommission zu übermitteln aus Wien. Man muss jetzt natürlich auch sich genau ansehen, wie substanziell das ist. Worum geht's? Wie wir alle wissen, darf grundsätzlich jedes EU-Mitgliedsland pro Jahr maximal 3% Neuverschuldung aufnehmen und die Gesamtstaatsschuldenquote soll 60% nicht übersteigen. Natürlich liegt die Staatsschuldenquote bei fast allen Mitgliedstaaten schon weit darüber, bei Österreich auch. Das jährliche Defizit sollte halt unter 3 bleiben. Das wird Österreich weder im vergangenen Jahr geschafft haben, noch nach derzeitigem Stand der Dinge in diesem Jahr. Und wenn man das nicht schafft, dann gibt es halt ein Verfahren wegen exzessiven, also übermäßigen Defizits, das in letzter Konsequenz mit Sanktionen enden kann. Wobei man sagen muss, diese Sanktion gab es bisher noch nie, weil die Staaten irgendwie es dann immer wieder geschafft haben, doch noch das Budget runterzudrücken unter die 3%-Latte. Naja, soweit ich das übersehen kann, wir haben ja leider von Herrn Kickl und Herrn Stocker keine Details über ihre Budgeteinigung erfahren, aber es geht da offensichtlich um 6,39 Milliarden Euro an Einsparungen. Zusätzliche Einnahmen soll es ja nicht geben. Es hat geheißen, es soll ohne Steuererhöhungen vonstatten gehen, also es wird irgendwo eingespart. Mehrheitlich laut Informationen unserer Kollegen in der Redaktion, die so ein Schreiben Einblick hatten, soll das über die Streichung von Förderungen gehen. Da wird es wahrscheinlich um die vielen ökologischen Förderungen gehen, die unter Türkis-Grün eingeführt wurden. Also ungefähr die Hälfte davon, von diesen 6,39 Milliarden, sind diese Förderungen, die wegfallen. Und damit kann man sozusagen den heurigen oder den für 2025 diesen Sanierungsbedarf von ungefähr 6 Milliarden Euro irgendwie mit einer Punktlandung schaffen.
Die Kronenzeitung schreibt auch davon, dass angeblich über alle Ministerien in Österreich hinweg auch 1 Milliarde eingespart werden soll. Genau. Also das Stichwort Bürokratieabbau.
Genau, das steht auch in unserem Bericht von unseren Kollegen Knittelfelder und hier Länder steht das auch drin. Das heißt dann, glaube ich, irgendwie also, okay. Solidarität.
Nicht nur in der Kronenzeitung, auch bei uns steht es.
Erstaunlich, ja. Solidaritätsbeitrag, glaube ich, der Ministerien. Ja.
Okay, aber jetzt ist es so, dass die EU-Kommission noch vor dem Finanzministerrat, dem ECOFIN, am 21. Jänner reagieren muss. Und da heißt es nun, sie könnte dann auch noch ein Veto einlegen oder eben grünes Licht geben für diesen Budgetpfadvorschlag. Aber jetzt mal ganz offen gesagt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Kommission da noch ein Veto einlegt überhaupt? Obwohl der Budgetpfad, wie wir schon gehört haben, nicht besonders detailreich beschlagen ist.
Naja, ich habe selber noch vorige Woche geschrieben, das Defizitverfahren an sich, dem wird Österreich mittelfristig nicht auskommen, so wie die Dinge stehen. Und ich würde auch meinen, dass diese Einigung über diese 6,39 Milliarden zwischen FPÖ und ÖVP daran mittelfristig nichts ändert. Denn wie gesagt, das bezieht sich nur auf heuer, auf das Jahr 2025. Und das sind großteils, soweit die Details davon öffentlich wurden, Einmaleffekte. Sprich, man kann halt einmal Förderungen abschaffen und einmal durch alle Ministerien durchsausen und schauen, welche Ausgaben man kürzen kann. Und das war's dann. Das kann man in einem Jahr machen. Das kann man im Jahr 2026 nicht mehr machen. Diese Ersparnis ist weg. Das ist wie wenn man ein Netflix-Abo oder so kürzt, mit dem Vorsatz, weniger Ausgaben zu haben. Das geht halt auch nur einmal. Sprich, für dieses Jahr unmittelbar, glaube ich, wird das jetzt politisch so organisiert werden. Vermutlich wird die Kommission sagen, naja, im Lichte dieser Informationen liegt das ja ohnehin bei den Finanzministern, beim ECOFIN, ob sie der Meinung sind, dass ein übermäßiges Defizit vorliegt. Im Lichte dieser Informationen könnte man davon ausgehen, dass man diese Entscheidung vielleicht einmal verschieben sollte. Es gibt ja eigentlich in jedem Monat einen Finanzministerrat, also die Zeit eilt nicht. Und der polnische Ratsvorsitz wird ziemlich sicher am 21. Juni, also es führt ja auch der polnische Finanzminister den Vorsitz dieses Finanzministerrates, also sofern das überhaupt auf die Tagesordnung kommen sollte, was ich nicht glaube, wird es da jetzt zu keiner Eröffnung eines Defizitverfahrens kommen. Man muss ja genauerweise auch sagen, der erste Schritt ist, dass die Finanzminister sagen, ja, die Kommission hat recht, das Defizit des Staates X ist übermäßig. Und im zweiten Schritt, der ist dann natürlich der wesentlich signifikantere, müssen die Finanzminister auch sozusagen Sanierungsmaßnahmen beschließen. Und davon sind wir ganz, ganz weit weg. Also der lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt eine große Parabel. Ich glaube nicht, dass unmittelbar Österreich ein Defizitverfahren bevorstehen wird, auch weil der ECOFIN sagen wird, vor allem der polnische Ratsvorsitz, der da halt Spielmacher ist, naja, es gibt ja noch keine Regierung, die belastbare Entscheidungen fällen kann, die Gesetze erlassen kann. Und letztlich braucht es ja solche Gesetze, ein Budgetgesetz vor allem, um bewerten zu können, ob Österreich ernsthaft diese Kriterien einhalten kann oder nicht.
Das heißt, wenn ich dir genau zuhöre, bekomme ich den Eindruck, dass aus österreichischer Binnensicht hat das heute vielleicht bei manchen den Eindruck erweckt, oh, das ist aber doch schneller als gedacht. Da haben sie sich jetzt 2 Tage zurückgezogen und haben jetzt da einen Plan gezimmert, wobei ja beide Seiten auch zugegeben haben, es ging so schnell, weil ja zum Beispiel alle Zahlen und Daten schon seit Wochen am Tisch lagen. Also es wurde ja durch die gescheiterte Dreierkoalition auch schon Vorarbeit geleistet. Aber es ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, der, glaube ich, nehme ich an, jetzt auch im Boulevard vor allem verbreitet wird. Ah, das ist aber toll, wie die da jetzt schon zu Potte kommen, so schnell, ohne dass es, wie du richtig sagst, überhaupt noch eine Regierung gibt und klar ist, ob die wirklich miteinander zusammenarbeiten. Aber es wirkt mal so, dass man hier Luft bekommt. Du sagst jetzt aber, ganz so ist es dann doch nicht.
Naja, ich glaube, unmittelbar würde ich jetzt meinen, droht Österreich kein Verfahren wegen überschüssigen Defizits. Also,
ja, aber das hat man ja davor eben auch schon gesagt.
Davor hätte es eher so ausgesehen, dass die Kommission dem Rat vorschlägt, naja, stellt wenigstens mal formal fest, dass die österreichischen Budgetzahlen für das Jahr 2024 und 2025 über der 3%-Grenze liegen. Also das Defizit ist in diesen beiden Jahren höher. Über den Rest reden wir später. Das ist ja auch der Fall gewesen. Im vorigen Jahr hat man bei einigen, ich glaube bei 6 oder 7 Staaten, hat die Kommission das dem Rat vorgeschlagen. Der Rat hat es beschlossen. Im Juni war das, glaube ich, oder im Juli. Zu dem Zeitpunkt hatte zum Beispiel Belgien auch nur eine amtsführende Regierung, konnte also auch keine Budgetgesetze erlassen. Ja. bei all diesen Ländern hat man bis heute noch keinen Beschluss gefasst, was die jetzt eigentlich machen sollen, um ihre Budgets zu sanieren. Es kann sein, was ich gehört habe aus Ratskreisen, dass vielleicht bei Ungarn und Frankreich am 21. Jänner der Rat einen Beschluss darüber fassen könnte, was die machen sollen, weil dort die Haushaltslage besonders bedrohlich ist.
Okay. Gut, also das heißt, es bleibt da spannend, wie sich das weiterentwickelt und was sich dann auch rund um das Finanzministertreffen weiter ergibt. Eine andere Tangente gibt es, also noch einmal Österreich in Brüssel ist an dem Wochenende schon oder eigentlich auch heute Montag. Es ist so, dass Außenminister oder der ehemalige Außenminister oder eigentlich ist es immer noch und Übergangskanzler Alexander Schallenberg jetzt in Brüssel ist. Und ich habe danach gelesen, Politico hat das zusammengefasst. Er ist hier, um zu reassuren, dass gegenüber Top-EU-Officials, that his country isn't headed down a dark path as the hardline right-winger Herbert Kickl prepares to become Chancellor. Und was mir besonders gut gefällt, Sie haben es dann auch noch zusammengefasst, in other words, der Schallenberg sagt quasi, don't freak out about Kickl, we've got this under control. Wie ist denn dieser Besuch von Schallenberg angekommen?
Naja, der Besuch stand insofern schon unter ein bisschen schwierigen Vorzeichen, weil Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Kommission, seit 2 Wochen an einer schweren Lungenentzündung leidet. Deswegen auch im Krankenhaus war eine Zeitung in Hannover, was erst durch eine Meldung der deutschen Presseagentur bekannt wurde. Also da wurde ein bisschen die Öffentlichkeit darüber nicht ins klare Bild gesetzt, was mit der Präsidentin ist. Die ist jetzt immer noch in Hannover. Nicht im Krankenhaus, aber daheim und immer noch nicht reisefähig. Sie wird dann übrigens Ende der Woche, haben wir heute erfahren, kann sie wieder reisen und die erste Reise führt nach Davos. Und weil wir alle natürlich sehr literarisch beschlagene Zeitgenossen sind, sagen wir, hallo, da hören wir den Zauberberg natürlich klingeln. Ja, da kann man auch diverse Atemleiden gut auskurieren. Aber zurück zum Ernst der Sache. Schallenberg hat sich ausgesprochen mit Kaja Kallas, der neuen hohen Vertreterin für Außenpolitik. Und ist halt vor allem natürlich um die Ukraine und den Nahen Osten gegangen sein, aber vor allem um die Ukraine. Und er wird wahrscheinlich versucht haben, irgendwie die fortgesetzte, ja ohnehin nicht sehr, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, nachdrückliche Unterstützung des ukrainischen Freiheitskampfes durch die österreichische Bundesregierung zu garantieren. Österreich liefert ja zum Beispiel auch keine militärische Ausrüstung an die Ukraine, weil wir neutral sind und so. Er hat dann auch noch getroffen die Präsidentin des Europäischen Parlaments und den neuen Präsidenten des Europäischen Radios, Antonio Costa. Was kann er machen? Naja, er kann Bella Figura machen und mit seinem größten Atout hier stechen, nämlich, dass er sehr charmant versuchen wird, hier die Nerven zu beruhigen, die Ungewissheiten irgendwie als nicht zu kritisch oder so darzustellen, zu sagen, das wird schon irgendwie alles gut gehen. Inwiefern man dem hier Glauben schenkt oder nicht, das wage ich nicht zu beurteilen.
Es ist ja auch da eigentlich interessant, er macht das jetzt einmal mit offenem Ausgang, weil wir ja eben auch nicht wissen, ob es dann wirklich diese Koalition geben wird. Aber er macht sich jetzt mal die Mühe, da ein bisschen zu planieren.
Naja, das muss er ja auch. Also ich habe gelernt von verfassungsrechtlich beschlageneren Standesgenossen, dass wir nicht Bundeskanzler nennen dürfen. Ich glaube, er leitet nur die Regierungsgeschäfte oder die Geschäfte der amtsführenden Regierung vorläufig.
Aber ich glaube, umgangssprachlich Übergangskanzler, genau. Darf man sagen.
Er macht das natürlich sehr souverän und ich finde, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir in Österreich stecken, also egal wo man weltanschaulich steht, es ist natürlich nicht gut, wenn man 4 Monate jetzt fast nach der Wahl immer noch keine Regierung stehen hat. Ja. Gerade in Zeiten, wo wir 2 Rezessionsjahre hinter uns haben, ein drittes wahrscheinlich kassieren werden jetzt, vor allem auch im Lichte der diversen staatlichen Förderungen, die abgeschafft werden sollen. In solchen schwierigen Zeiten hätte man schon gerne eine handlungsfähige, weitsichtige Regierung. Und dann ist es natürlich aber vielleicht ein kleiner Trost zu wissen, naja, zumindest die Strukturen funktionieren und man hat jemanden wie den Schallenberg, der halt schauen kann, dass im Rahmen dessen, was verfassungsmäßig geboten ist, die Dinge halt vorangehen. Ne?
Wenn man jetzt in die EU-Staatengemeinschaft schaut, dann muss man ja sagen, gerade in den vergangenen Jahren sind die Rechtspopulisten oder die Rechtsaußenfraktionen gewachsen. Meloni, Orban, Robert Fico in der Slowakei, Geert Wilders in den Niederlanden, auch in Finnland ist mit den wahren Finnen eine rechte Partei in der Koalition. Das heißt, Herbert Kickl wäre ja, wenn er jetzt Kanzler wäre oder eine Koalition anführt, derzeit nicht der erste und vor allem nicht der einzige Rechtspopulist an der Spitze eines EU-Mitgliedstaates. Was macht denn das mit der EU, wenn hier die Rechtspopulisten so viele sind und immer mehr werden?
Naja, ich denke darüber auch schon länger nach und ich habe mir heute etwas dazu überlegt, das sich vielleicht in ein paar Monaten auch als völliger Kokolores herausstellen kann, aber mir momentan recht schlüssig erscheint. Ich glaube, paradoxerweise ist die sozusagen der Einfluss, den ein Bundeskanzler Kickl auf die EU hätte, im Rahmen des Europäischen Rates vor allem, an dem er teilnehmen würde, ziemlich begrenzt. Also er kann natürlich sein Veto einsetzen, denn im Europäischen Rat werden zum Beispiel gemeinsame Schlussfolgerungen, also die gemeinsamen Vereinbarungen darüber, wie man große politische Probleme lösen will, dafür braucht man Einstimmigkeit. Natürlich kann er da sehr viel Sand ins Getriebe werfen, nur der Europäische Rat ist jetzt schon ziemlich dysfunktional. Er wird jetzt schon in wesentlichen Punkten durch das Veto von Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten, gebremst. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel die Europäische Friedensfazilität, das ist ein Geldfonds über ungefähr 6 Milliarden Euro, aus dem Mitgliedstaaten, die der Ukraine Waffen liefern, eine finanzielle Kompensation bekommen, dass dieser Fonds momentan blockiert ist seit mehr als einem Jahr, weil Ungarn dagegen stimmt und so. Dasselbe haben wir bei den Sanktionen. Es gab eigentlich den Plan, dass wir die Sanktionen gegen Russland, die jetzt alle 6 Monate übergerollt werden, auf ein dauerhafteres Fundament stellt und sozusagen zum Beispiel für ein Jahr oder länger schon gleich einmal gelten lässt. Auch dagegen wehrt sich Ungarn, weil natürlich Orban, der sehr Moskau treu ist und Kreml treu, immer wieder da halt herummanipulieren möchte. Und wenn da jetzt ohnehin schon ein Veto da ist und jetzt ein zweiter dazukommt oder nach dem Robert Fico, dem slowakischen Ministerpräsidenten, dann halt mit dem Kickl ein dritter, der eh dasselbe meint auch, dann ist also eine Vetokarte kann man einmal ausspielen, ja. Man kann sie zu dritt halten.
Aber ist es nicht leichter, eine Person davon zu überzeugen?
Nein.
Oder auch unter Druck zu setzen wie Orban, was ja auch schon in gewissen Dingen gelungen ist, sein Veto zurückzuziehen?
Nein.
Aber es ist schwerer, 3 Vetos zurückzuziehen.
Nein, weil in dieser Sache sind die auf einer Linie. Die sind ja, wenn es darum geht, dass man sich wieder an Russland annähert und dass man halt das alles wieder so wird wie vor dem 24. Februar 2022, sind sie auf einer Linie. Ansonsten haben sie wahrscheinlich sehr viele Widersprüche. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass die Kernkraft, die Atomkraft, wahrscheinlich die FPÖ und den Herrn Kickl von den Herrn Fico und Orban fundamental spalten wird. Ja. Aber was Russland betrifft,
Orban und Fico
ja,
sind
natürlich.
Da,
na klar, na, Orban baut gerade Pax aus mit russischer Hilfe, der setzt voll auf die Atomkraft. Und ich meine, wie das mit Slowakei ist und so, und der Atomkraft wissen wir auch.
Grundsätzlich ist ja die Frage, wie Herbert Kickl es anlegen wird. Gerade wenn man auch die vergleichbaren Kräfte in der EU anschaut, ist die Frage, wird er, wenn er mal Kanzler ist, eher so der Hardliner à la Orban oder wird er sich mäßigen wie eine Giorgia Meloni?
Ich kann nicht in den Herrn Kickl hineinschauen. Ich glaube, was ihn zum Beispiel von Giorgia Meloni substanziell unterscheidet, ist, Meloni ist durchaus eine Politikerin, die in faschistischen Jugendorganisationen aufgewachsen ist. Da steht sie auch dazu, die als Jugendliche und auch später noch immer wieder gesagt hat an Benito Mussolini, das war eigentlich ein starker Staatsmann und der hat viele gute Dinge für Italien gemacht. Aber sie ist zugleich schlau genug, dass sie um die Bedeutung der transatlantischen Anbindung Italiens weiß. Das ist eine der vorrangigen transatlantischen Politikerinnen im Europäischen Rat. Die ist sehr stark pro-amerikanisch. Das unterscheidet sie fundamental von Herbert Kickl, der diese latente Amerikafeindlichkeit, die wir leider in der österreichischen Gesellschaft aus mir unerklärlichen Gründen haben, fördert, verstärkt und daraus auch enormes politisches Kapital zu ziehen weiß. Das ist zum Beispiel schon eine Bruchlinie zwischen Meloni und Kickl.
Es gibt eine andere These, die sagt, dass ein blauer Kanzler und noch dazu einer wie in der Person des Herbert Kickl unsere Position in der EU in Zeiten wie diesen stärken könnte, weil wir durch Kickl einen besseren Draht eben zu den schon genannten Melonis, Orbans, Fizos und so weiter haben. Siehst du das auch oder ist das ein Trugschluss?
Ich bin ein großer Bewunderer fernöstlicher Kampfsportarten und vor allem des Jiu-Jitsu, aber diese Art von Verrenkung kann ich nicht nachvollziehen. Ich wüsste es nicht, denn Orban ist ja isoliert in der EU. Und wenn er jetzt den Herrn Fico an seiner Seite hat, der übrigens ja laut tönt, wie jeder Populist, der aber dann, wenn es um Entscheidungen geht, kleinlaut hintenherum meistens doch dem Mainstream der EU folgt, dann wüsste ich nicht, wie eine Annäherung an den Herrn Orban Österreichs Standing in Europa und der Welt stärken sollte. Das müsste mir mal einmal durchargumentieren.
Andererseits ist die schon von uns erwähnte Frage, wie man als Europa, als EU der Ukraine oder Russland gegenübertritt oder der Ukraine hilft oder Russland gegenübertritt, ist schon die Frage, wenn es mehr werden, die pro-russisch sind, ob das die Ukraine-Hilfe massiv bremst.
Naja, die Ukraine, wie ich vorher geschildert habe, die ist ja momentan einerseits schon gebremst, weil, wie gesagt, diese Refundierung von militärischer Hilfe für Mitgliedstaaten, die halt also Panzer und Luftabwehr und so in die Ukraine schicken, der Fonds ist momentan leer. Andererseits hat man natürlich schon Wege gefunden, auch den Herrn Orban zu umkurven. Also es ist zum Beispiel die große Budgethilfe für die Ukraine für die nächsten Jahre, die konnte man beschließen. Letzten Endes hat der Orban sich dann auch reinschlagen lassen und so.
Deswegen meinte ich ja vorher, das eine Veto vom Orban war dann dadurch doch leichter zu killen oder wieder zu kippen, als wenn jetzt da 3-4 Menschen
oder Länder. Also ich will noch nicht den Eindruck erwecken, dass ich der Illusion unterliegen würde, mit einem Bundeskanzler Kickl unter FPÖ in Regierungsverantwortung würde die europäische Unterstützung für die Ukraine einfacher werden. Zugleich glaube ich aber halt, wie gesagt, wenn man eine Vetokarte, das ist wie wenn man UNO spielt und man hat nur eine von diesen +4 und Farbenwahlkarten. Wenn man die halt nur einmal hat, dann, es können 3 Leute dieselbe Karte halten und gemeinsam ausspielen, aber sie ist dann halt schon mal ausgespielt. Also daran ändert sich nichts. Ich möchte eine Sache, weil wir über die Ukraine geredet haben, die mich ehrlich gesagt ein bisschen verstört hat heute und über die meiner Meinung nach auch medial zu wenig geredet wird, und die fand ich wirklich besorgniserregend. Das war bei diesem Interview, das Herr Stocker, der momentanige ÖVP-Obmann im ORF gegeben hat, am Sonntagabend. Und da ging es irgendwann mal auch um die Ukraine und da wurde er gefragt, wie er halt die Haltung der FPÖ zur Ukraine halte und dass die halt eben bei Sanktionen gegen Russland oder bei der Unterstützung für die Ukraine nicht mitmache. Und da hat der Stocker sinngemäß gesagt, naja, man kann nicht jedes Detail ausverhandeln. Wenn die ÖVP der Meinung sein sollte, dass der Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine ein Detail ist, dann glaube ich, brennt wirklich der Hut in Österreich.
Ja, generell hat er auch, Christian Stocker hat in dem Interview ja auch ein bisschen den Eindruck erweckt, wir können nur für das Programm verantwortlich sein, das wir jetzt hier beschließen, aber für das Verhalten und die einzelnen Personen, die in dieser Regierung was zu sagen haben, ist die jeweilige Partei allein verantwortlich. Das hat auch ein bisschen danach geklungen, dass man sich schon im Vorfeld ein bisschen abputzt von Dingen oder Personen, die da eine Rolle spielen von der anderen Seite.
Oder indem man, aber das ist jetzt eine innenpolitische Spekulation, der ich mich sonst eigentlich nur im privaten Rahmen hingeben möchte, aber
du bist ja fast privat im Presse-Podcast.
Ausnahmsweise mache ich das mal. Oder aber der Herr Stocker, der ja sicher ein schlauer Taktierer ist, hat da möglicherweise schon eine kleine Tretmine gelegt, die diese neue tolle blau-türkise Harmonie möglicherweise in ein paar Monaten in die Luft fliegen lassen könnte. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Regierung 5 Jahre lang zusammenhalten sollte, wenn sie überhaupt zustande kommt. Das kann ja bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen ja auch noch irgendeine Dynamik in dieses innenpolitische Spiel kommen, die mir aber fremd ist.
Bleiben wir zum Schluss noch bei der Frage, wenn es wirklich so kommen sollte, egal wie lange es dann hält. Du und deine Kollegen aus dem EU-Ressort habt sich auch schon angeschaut, welche Probleme sich denn sonst noch stellen könnten für die ÖVP und die EU-Spitze, wenn die FPÖ in die Regierung kommt. Wir reden jetzt da von der Ukraine- und Russland-Politik. Was ist denn deiner Meinung nach noch ein großes Thema, das problematisch werden könnte?
Naja, ich glaube, das Problem mit der Haushaltspolitik ist ja nur für heuer gelöst, sofern diese Einigung jetzt dann auch mal hält und dann nach einer Koalitionsbildung auch budgetgesetzt wird. Wir haben halt nur mal für 2025 so eine Einmallösung gefunden. Wie sieht es 2026 aus, 2027? Die fiskalpolitischen Probleme, die Budgetprobleme Österreichs sind ja nicht durch das Abschaffen von Förderungen, von ein paar Förderungen gelöst. Die liegen darin, dass die Menschen noch immer zu früh in die Pension gehen, dass das im Lichte der segenswerten Alterung der Gesellschaft halt irgendwann einmal schwer bezahlbar wird und so weiter und so fort. Also wie man das Budget strukturell ändern wollte, das würde ich halt schon ganz gerne sehen. Und ich glaube, es wird dann eine Neuauflage der Debatte über das Defizitverfahren geben nächstes Jahr. Das ist gar nicht anders möglich. Und ich glaube, es kann auch in der Migrationspolitik und in der Asylpolitik Schwierigkeiten geben, auch wenn die ÖVP und die FPÖ da nach außen hin Einigkeit signalisieren. Denn mir sind da bei der Vorbereitung auch für diesen Podcast 2 Dinge aufgefallen. Erstens mal die Frage der syrischen Asylanten und Flüchtlinge. Die Idee, dass man die jetzt sofort schnell en masse zurückschieben könnte, die stößt halt an die Grenzen des Europarechts und auch der Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU. Natürlich wollen alle Mitgliedstaaten, die viele syrische Flüchtlinge haben, tendenziell eher weniger von denen im Land haben. Aber die Vorstellung, man könne da jetzt also massenhafte Abschiebungen organisieren oder so, das wird es nicht spielen. Und die zweite Sache ist halt die, Es gibt im Zug dieser Asyl- und Migrationsreform der EU, die voriges Jahr vor der Europawahl noch beschlossen wurde, eine Verordnung, wo damals auch der Innenminister Karner dagegen gestimmt hat im Innenministerrat. Das ist sinngemäß eine Notfallverordnung. Also wenn in einem der Grenzstaaten, allen voran Griechenland oder Italien, plötzlich irrsinnig viele Migranten ankommen, die um Asyl ansuchen und das Land nicht mehr imstande ist, die zu betreuen, was geschieht dann? Und da gibt es eine sogenannte verpflichtende Solidarität, die sieht so aus, dass man entweder solche Asylwerber aufnimmt physisch und das Verfahren halt in Österreich dann abwickelt oder dass man 20.000 Euro pro nicht übernommenem und per Quote ermittelten Asylwerber zahlt oder aber dass man sonst finanzielle Leistungen für die Abwicklung von Asylverfahren und die Betreuung dieser Menschen in den Grenzstaaten durchführt. Und das widerspricht natürlich auch total den Interessen von ÖVP und FPÖ. Und ich kann nur hoffen, dass es nicht zu so einer Notlage kommt. Aber ausschließen würde ich es nicht, wenn man sich die Welt so ansieht. Und Europas unmittelbare Nachbarschaft ist natürlich in Aufruhr. Und da werden wieder Leute flüchten, da werden Menschen weg wollen. Wie FPÖ und ÖVP dann damit umgehen würden, ist mir momentan auch nicht erklärlich.
Eine Abschlussfrage. Wirklich aus reiner Neugier. Es war im FPÖ-Programm auch die Rede davon, die EU künftig nur mehr EWR zu nennen, also quasi als gemeinsamer Wirtschaftsraum. Was denkst denn du von so einem Vorschlag? Oder was ist deine Reaktion?
Ich hab kurz gejubelt und gesagt, hurra, der europäische Wirtschaftsraum ist wenigstens außer Debatte gestellt. ich finde, aber das wäre vielleicht einen eigenen Podcast wert, das ist eines dieser klaren Beispiele dafür, wie die FPÖ recht geschickt politische Botschaften, die eigentlich unerhört sind, nämlich den Exit zu fordern, Österreichs Austritt aus der EU, so formuliert, dass sie irgendwie ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle der meisten Leute vorbeifliegen. Denn wenn man sagt, ich habe das ja durchgelesen, da steht außer Fragestellung des EWR. Naja, da machen wir mal eh contrario die Frage auf, was wird denn dann in Frage gestellt? Den EWR stellen wir nicht in Frage, was gibt's denn dann noch? Naja, es gibt die EU. Ist die jetzt also in Frage gestellt? Ist Österreichs Mitgliedschaft in der EU in Frage gestellt? Und wenn man sich die Substanz der Vorbringer der FPÖ ansieht, dann kann man nur zum Schluss kommen, dass natürlich die FPÖ mit der Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union 30 Jahre nach dem Beitritt immer noch ein massives Problem hat. Und ich bin erstaunt, dass dieser Umstand nicht stärker thematisiert wird in der österreichischen politischen Debatte.
Ja, wobei ich gleichzeitig das Gefühl habe, er ist der FPÖ dann auch nicht so wichtig. Also der ist vielleicht wichtig, um zum Wahlergebnis zu kommen und da war das irgendwie Thema. Aber das ist jetzt auch in den vergangenen Tagen nie Thema gewesen.
Ja, natürlich.
Weil es ihnen wahrscheinlich
unterm Strich... Weil Herr Kickl auch sehr intelligent ist und er weiß, dass er im Moment nichts damit zu gewinnen hat, wenn er jetzt zu Beginn von Koalitionsverhandlungen, wo gleich das erste Thema ein möglicher Konflikt mit Brüssel ist, hier die große Anti-EU-Karte zu ziehen. Aber die fundamentale Ablehnung der FPÖ, die schlägt einem jeden Mal entgegen, wenn man zum Beispiel, wie ich als Berichterstatter, mit den FPÖ-Europaabgeordneten zu tun hat. Da ist vor allem die aktuelle Delegation unter dem Herrn Wilimski ganz rabiat Anti-EU. Also man muss sich, also ich verdrehe ja nicht mal deren Wort im Mund, wie das ja uns Mainstream-Medien ständig vorgehalten wird. Man muss sich ja nur ansehen, die Presseaussendungen, die eigenen Worte der FPÖ-Abgeordneten und Funktionäre, was die von der EU halten. Ich bin erstaunt, dass das so normalisiert worden ist, dass eine Partei, die fundamental gegen die EU ist, damit so völlig ungeschoren durchkommt.
Lieber Oliver, vielen Dank für deine Einschätzung und Grüße nach Brüssel nochmal.
Gern geschehen.
Ja, und Grüße sende ich an dieser Stelle auch hinaus an Sie, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. Wir sind ja zurück aus einer dann doch etwas kürzeren Winterpause als gedacht und freuen uns, Sie wieder wochentags von Montag bis Freitag und zu besonderen Ereignissen auch an den Wochenenden über das aktuelle politische Geschehen und unsere Recherchen zu informieren. Folgen Sie am besten unserem Podcast, was wichtig ist, in der Streaming-Plattform Ihrer Wahl, in unserer App oder abonnieren Sie den YouTube-Kanal Die Presse Podcasts. Fragen, Lob oder Feedback senden Sie bitte an podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut und auf bald.